was wir nur mit den Sinnen erfahren können. Die sinnliche Erfahrung der Wirklichkeit gibt uns nur einen ganz, ganz, ganz begrenzten Ameisenausschnitt, so wie es die Ameisen sehen. Erst dann, wenn wir mit den Augen der Shastras schauen und weiter darüber hinaus, wenn wir mit den Augen der Bhakti schauen, werden wir Krishna und Krishna-bewusste Themen richtig verstehen können. Nur dann, mit den Augen, mit dem weltlichen Verstand, können wir nicht viel wahrnehmen. Wir sind blinde Ameisen im universalen Körper Gottes, die nicht sehr viel wahrnehmen können. So, wir wollen deswegen heute ein bisschen über die Das-Avatars erfahren und ich möchte euch einladen, dann in die Zeremonien mit einzutauchen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eigenheiten der äußeren Energie. Vanayata. Während man beschreibt. Amushya. Des Herrn. Ishvarasya. Der Persönlichkeit Gottes. Anumodataha. So wertschätzend. Shrinvataha. So hörend. Shadaya. Mit Hingabe. Nityam. Regelmäßig. Mayaya. Durch die täuschende Energie. Atma. Das Lebewesen. Na. Niemals. Muyate. Wird getäuscht. Hier wird der Segen ausgesprochen, den jemand erwarten darf, der über die Spiele Krishnas, den Inkarnationen Krishnas hört. Die Taten und Spiele des Herrn in Verbindung mit seinen verschiedenen Energien sollten in Übereinstimmung mit den Lehren des höchsten Herrn beschrieben, gewürdigt und gehört werden. Wenn dies regelmäßig mit Hingabe und Achtung geschieht, ist es sicher, dass man aus der täuschenden Energie des Herrn herausgelangt. Also wenn man die Taten des Herrn beschreibt, würdigt und hört, ist es sicher, dass man aus der täuschenden Energie des Herrn herausgelangt. Erläuterung. Die Wissenschaft, ein Thema ernsthaft zu erlernen, unterscheidet sich von den Gefühlen der Fanatiker. Also wie Prabhupada sagt, wir sollen keine Fanatiker sein, sondern ernsthaft das Thema lernen. Das ist ein Unterschied. Die Fanatiker oder Toren mögen sagen, die Taten und Spiele des Herrn in Beziehung zur äußeren Energie seien für sie nutzlos. Und sie mögen fälschlich behaupten, auf einer höheren Stufe zu stehen und sich mit der inneren Energie des Herrn zu befassen. Doch im Grunde sind die Taten und Spiele des Herrn in Beziehung zur äußeren Energie und in Beziehung zur inneren Energie gleich gut. Manche mögen sagen, auch diese Inkarnation Krishnas erscheinen in dieser Welt und machen etwas in der Welt. Wir wollen nur hören, was Krishna in der spirituellen Welt tun. Aber wir hören, dass Krishnas Aktivitäten in Beziehung zur äußeren Energie und seine Aktivitäten in Beziehung zur inneren Energie als gleich gut anzusehen sind. Diejenigen aber, die von der Gewalt der äußeren Energie des Herrn noch nicht völlig frei sind, sollten regelmäßig über die Taten und Spiele des Herrn in Beziehung zur äußeren Energie hören. Sie sollten nicht törichterweise die Taten und Spiele der inneren Energie vorwegnehmen, fälschlich angelockt von den inneren Taten und Spielen des Herrn wie seinem Rasa Lila. Die billigen Vortragskünstler des Bhagavatam sind sehr auf die inneren Taten und Spiele des Herrn aus und die Pseudo-Gottgeweihten, die in materielle Sinnenfreude versunken sind, springen fälschlich auf die Ebene befreiter Seelen und fallen so tief hinab in die Klauen der äußeren Energie. Manche von ihnen glauben, über die Spiele des Herrn zu hören, bedeute, über seine Spiele mit den Gopis oder seine Taten wie das Hochheben des Govardhan-Hügels und so weiter zu hören. Sie wollen von den vollständigen Erweiterungen des Herrn in den Purusha-Avatars und ihren Spielen der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der materiellen Welten nichts wissen. Ein reiner Gottgeweihter weiß jedoch, dass zwischen den verschiedenen Spielen des Herrn kein Unterschied besteht, ob es sich um den Rasa-Lila oder die Schöpfung, Erhaltung oder Zerstörung der materiellen Welt handelt. Gerade die Beschreibung der Taten des Herrn als Purusha-Avatar sind für diejenigen bestimmt, die sich in der Gewalt der äußeren Energie befinden. Der Rasa-Lila und andere Spiele sind für die befreiten Seelen, nicht für die bedingten Seelen bestimmt. Die bedingten Seelen müssen daher die Spiele des Herrn in Beziehung zur äußeren Energie mit Wertschätzung und auch Hingabe hören. Und solche Tätigkeiten sind so gut wie das Hören über den Rasa-Lila auf der Stufe der Befreiung. Eine bedingte Seele sollte nicht das Tun der befreiten Seelen nachahmen. Sri Chaitanya hörte niemals in der Gemeinschaft gewöhnlicher Menschen über den Rasa-Lila. Im Srimad Bhagavatam, der Wissenschaft von Gott, bereiten die ersten 9 Kantos die Grundlage für das Hören des 10. Kantos vor. Dies wird im letzten Kapitel dieses Kantos näher erklärt werden. Im 3. Kanto wird es noch deutlicher werden. Ein reiner Geweihter des Herrn muss daher das Srimad Bhagavatam von Anfang an und nicht vom 10. Kanto an lesen bzw. hören. Und wir sind verschiedene Male von sogenannten Gottgeweihten gebeten worden, sofort den 10. Kanto zu behandeln, haben jedoch davon Abstand genommen, weil wir das Srimad Bhagavatam als die Wissenschaft von Gott darlegen wollen und nicht als ein sinnliches Verständnis für die bedingten Seelen. Dies wird von Autoritäten wie Sri Brahmaji verboten. Wenn die bedingten Seelen das Srimad Bhagavatam als eine wissenschaftliche Abhandlung lesen und hören, werden sie allmählich auf eine höhere Stufe transzendentalen Wissens erhoben werden, nachdem sie von der täuschenden Energie frei geworden sind, deren Grundlage Sinnesfreude bildet. Toll. Tamaum Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Vimate Bhakti Vedanta Sami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashvatyade Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Ramanityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Govardhanavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Text. Die Taten und Spiele des Herrn in Verbindung mit seinen verschiedenen Energien sollten in Übereinstimmung mit den Lehren des höchsten Herrn beschrieben, gewürdigt und gehört werden. Wenn dies regelmäßig mit Hingabe und Achtung geschieht, ist es sicher, dass man aus der täuschenden Energie des Herrn herausgelangt. Dass Krishna in dieser Welt erscheint und transzendentale Tätigkeiten ausführt in seinen verschiedenen Inkarnationen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Krishna sich um die Seelen kümmert. Krishna ist unser Geschick in der materiellen Welt nicht gleichgültig. Nein, er kommt in diese Welt hinein als die Überseele, die im Herzen eines jeden gegenwärtig ist. Und von dieser Überseele, diesem Paramatma, nimmt er dann nach außen hin die Das-Avatars und andere Inkarnationen ein, die dann Lilas in dieser Welt ausüben. Krishna wirkt von innen um die bedingte Seele, wenn der Wunsch ernst wird, sich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, mit den Gottgeweihten zusammenzubringen. Die Überseele bringt einen Devotee zu den Devotees und zu den Shastras hin. Und nach einer gewissen Zeit, wenn die Sehnsucht sehr groß wird der bedingten Seele, schickt Krishna der bedingten Seele einen spirituellen Meister, wie Srila Prabhupada, der in diese Welt hineinkommt und uns von außen inspiriert, auf dem spirituellen Weg voranzuschreiten. Krishna ist Kers, wie man so schön sagt. Krishna sorgt sich um uns. Er erscheint im Herzen und erscheint von außen, indem er die Spiele der Das-Avatars ausübt, und er schickt uns zu Guru, Sadhu und Shastra. Krishnas transzendentale Herrlichkeiten bleiben immer total glorreich und wunderbar. Und heute wollen wir sie ein bisschen glorifizieren. Aber Shukadev Goswami, der gelehrte Sprecher der Srimad Bhagavatam, sagt: Wie kann ich Krishna glorifizieren? Er ist so wunderbar, dass er mit einem einzigen Schritt durch das ganze Universum geschritten ist. Die Schichten, die das Universum als ein unüberwindliches Gefängnis umklammern, durchtreten hat, rums, und Mutter Ganga hereingeholt hat ins Universum, um die bedingten Seelen zu läutern. Wie soll ich über Trivikrama, die höchste Persönlichkeit Gottes, der drei Schritte macht und mit einem Schritt durchs Universum latscht, sich bewegt und dann das Universum durchstößt, wie soll ich anfangen, über ihn zu schreiben? Er ist so wunderbar. Oder zu sprechen. Ich bin unfähig, es zu tun. Wenn also Shukadev Goswami schon sagt, er ist unfähig, dann müssen wir uns heute sehr, sehr ernst bemühen, bei unserer Beschreibung unsere Grenzen zu erkennen, und deswegen habe ich ein bisschen heute von den Acharyas, werde ich über die Das-Avatars sprechen, und dann werde ich Shukadev Goswami zitieren, der ja doch dann anfängt, über Krishna zu schreiben, obwohl er sagt, eigentlich kann ich die Virya, die außergewöhnliche Kraft des Herrn, der erscheint als das Avatar, nicht erklären. Ich kann ja nicht mal erklären, wie Vamanadev das Universum durchschritten hat. Wie soll man das erklären? So, in einem Werk, einem sehr wichtigen Werk, wir wollen also den Acharyas folgen und nicht selber versuchen, uns an dieses Thema zu machen. In einem wichtigen Werk, der Sri Krishna Sanghita, finden wir ein paar sehr, sehr interessante Beschreibungen von den Das-Avatars. Ihr werdet bei dieser philosophischen Sprache herausgefordert werden. Ihr werdet euch ganz fest konzentrieren müssen, denn es ist ein sehr, sehr süße Geheimnisse werden entwickelt, die ihr wahrscheinlich noch nicht in dieser Form gehört habt. Krishna ist der Ursprung von allen seinen Erweiterungen. Nichts kann sich manifestieren außerhalb seiner Energie. Deswegen ist er die Ursache und Quelle aller Formen. Alle Inkarnationen des Herrn gehen von ihm aus. Deswegen ist er die Quelle aller anderen Inkarnationen. Lord Sri Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Es gibt keine Wahrheit, die über ihm steht. Dann sagt Bhaktivinoda Thakur, dieser Krishna, der so unendlich mächtig ist, ist gleichzeitig auch unendlich barmherzig. Denn er hat ein Arrangement gemacht, wie er die gefallenen Seelen retten kann, die ganz in Maya, in der materiellen Welt sind. Wenn die bedingten Seelen verschiedene Formen erhalten, entsprechend ihrer Natur, erklärt sich der höchste Herr Krishna durch seine unbegrenzte Energie bereit, sie zu begleiten, indem er sich inkarniert und mit ihnen Pastimes oder göttliche Spiele genießt. Wenn die Lebewesen die Position des Fisches annehmen, es wird jetzt von den Seelen gesprochen, die in die Fischform hereinkommen, Stichlinge, Hechte und die vielen Salzwasserfische, dann nimmt der Herr seine Fischinkarnation Matsya an. Krishna kommt also den Fischen entgegen, indem er als den Lebewesen entgegen, die in der Fischform sind, Hare Krishna, als Fischinkarnation, ganz in ihrem Element. Ja. Petra, wollen wir vielleicht das Fenster ein bisschen aufmachen, weil unsere... Matsya ist ohne Danda. Er trägt kein Danda. Unter Wasser ist das schwer. Wenn die Lebewesen allmählich die Position von Vajradanda annehmen, was das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vajradanda. Dann inkarniert sich der Herr als Kurma. Wenn Vajradanda allmählich zu Merudanda wird, inkarniert sich der Herr als Varaha. Wer von unseren Gelehrten kann das verstehen? Ich denke, das muss es bedeuten, nicht? Ja. Aber Merudanda. Also es wird hier von der Evolution des Lebewesens durch die verschiedenen Daseinsebenen gesprochen. Auf jeder Daseinsebene, wo immer sie dann auftauchen, zack, Krishna ist schon da. In einer Form. Als Varaha. Wenn die Lebewesen die kombinierte Position von Mensch und Tier annehmen, dann akzeptiert der Herr seine Inkarnation von Narasingha. Wenn die Lebewesen kurz sind, dann erscheint er als Vamanadev. Wenn die Lebewesen unzivilisiert sind, dann kommt er als Parushuram. Nicht? Wir hören von den Kshatriyas, die sich gegen die vedischen Richtlinien richteten, die Kshatriya-Könige, und die dann von Parushuram mit seiner scharf geschliffenen Streitaxt begegnet wurden. Parushuram hat sie aus dem Land des Dharmas vertrieben, und diese Menschen wurden dann die ersten Väter der Völkerwanderung. Die Ägypter und Sumerer, diese Volksstämme, sind nichts anderes als vedische Kshatriyas, die vertrieben wurden. Man sagt auch, ein Forscher sagt, dass die Druiden und Kelten mit ihren Riten nichts anderes als Vertriebene sind aus dem vedischen Bereich, die Teile des vedischen Wissens mitgenommen haben, welches dann reinforciert wurde von den Brahmanas, die sie wieder unterrichteten. Eine interessante Spekulation. Wenn die Lebewesen zivilisiert sind, erscheint er als Ramachandra, ein König, der als Hauptaufgabe darin sieht, die vedischen Richtlinien in der Politik zu etablieren. Wenn die Lebewesen den Reichtum von praktischem Wissen besitzen, dann erscheint der Herr Krishna selber. Also wenn sie den Reichtum praktischen Wissens haben, erscheint Krishna selber. Wenn die Lebewesen die Tendenz fürs Argumentieren entwickeln, erscheint der Herr als Buddha. Und wenn sie Atheisten sind, kommt der Herr als Kalki. Dies sind gut bekannte Tatsachen. Jeder weiß davon. Also, im Verlaufe der allmählichen Entwicklung, die im Herzen der Lebewesen stattfindet, inkarniert sich der Herr in einer Form, der inneren Gemütsstimmung des Devotees entspricht. Das wird jetzt, hier macht Bhaktivinoda Thakur einen Sprung. Er sagt, ein Devotee macht zum Beispiel den Wunsch haben, ich will Krishna als Nrsimhadev verehren oder als Koma. Es spricht jetzt von den Devotees. Diese Das-Avatars sind nicht nur für die einzelnen Entwicklungsstufen gegenwärtig, sondern auch für die Devotees, die unterschiedliche Wünsche haben in der Verehrung. Im Laufe der allmählichen Entwicklung, die im Herzen des Lebewesens stattfindet, inkarniert sich der Herr in einer Form, die der Gemütsstimmung des einzelnen Devotees entspricht. Die Aktivitäten von diesen Formen sind unberührt von materieller Verunreinigung. Heute hat uns unser Pujariji erzählt, wie das Kushagraz, was ihr dort seht, was in allen heiligen Zeremonien verwandt wird, nichts anderes sind als die Haare des transzendentalen Wildebers. Varahadev. Varahadev ist und seine Aktivitäten sind völlig unberührt. Wenn jetzt in diesem Augenblick ein Schwein hereinkäme in unseren Tempel und schnüffeln würde an den Opfersachen, würden wir sofort alle Zeremonien unterbrechen müssen und von vorne anfangen müssen, alles wieder reinigen, weil die sind so unrein. In Berlin haben wir jetzt gesehen, als wir auf der Straße gingen, eine vollkommen gut gekleidete junge Dame, gut geschminkt und mit Shampoo gesäuberten Haar, die an einer Hundeleine ein Schwein herumführte. Hare Krishna. Also, dass die Gesellschaft schon vor die Hunde geht, wissen wir, aber dass sie jetzt vor die Schweine geht, das ist zu viel. Hare Krishna. Das war ein Seitenhieb auf den Materialismus. Aber Varaha, wenn der Herr erscheint als der transzendentale Eber, sind seine Haare zu verwenden bei vedischen Zeremonien. Ihr seht hier dieses Kushagraz. Das ist nichts anderes als Antennen, die ganzen Mantren und die ganze spirituelle Klangschwingung, die hier ist, in diese Kumbha-Töpfe leitet. Sehr, sehr reinigend. Das ist ein Zeichen dafür, wie der Herr immer unberührt von der materiellen Unreinheit ist. Ein sehr wichtiger Punkt. Nachdem die Weisen kräftig nachgedacht haben, haben sie die Geschichte von der Entwicklung der Lebewesen in 10 Zeitperioden eingeteilt. Es gibt 10 Zeitperioden. Jede Periode hat unterschiedliche Symptome, wobei jede Stimmung in der oder jede Entwicklungsschritt immer höher ist als der vorangegangene. Jede Entwicklungsschritt in der inneren Haltung wird als eine Inkarnation beschrieben. Und dann geht es weiter. Die Erklärung von der Wissenschaft von Krishna wird in diesem Buch dargelegt. Und zwar kann man diese Erklärung auf die verschiedenen Inkarnationen anwenden. Die Schlussfolgerung ist, dass Krishna die Ursache und der Same aller Inkarnationen ist. Er genießt ewiglich die Spiele mit den Lebewesen als die Überseele. Die Überseele, sehr wichtig jetzt noch genau zuzuhören, ihr habt es gleich geschafft, die Überseele antwortet dem Lebewesen entsprechend der Verwirklichung des Lebewesens, die es erreicht hat, und während es auf dem Pfad des weltlichen Lebens und der fruchtbringenden Aktivitäten geht. Also, wenn du dich Krishna auf deinem Pfad deines Lebens zuwendest, dann antwortet die Überseele auf die Art und Weise, wie du dich ihm zuwendest. Krishna selbst jedoch erscheint nicht persönlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo eine spirituelle Anhaftung im Herzen des Lebewesens entsteht. Deswegen erscheinen alle anderen Inkarnationen von der Überseele, Krishna jedoch erscheint nicht von der Überseele. Denn Krishna ist der ursprüngliche Samen der Überseele. Verständlich? Die Das-Avatars erscheinen vom Paramatma, aber Krishna erscheint selbst der Ursprung von Paramatma und der Überseele. Krishna erscheint, wenn man spirituelle Bhakti im Herzen hat. So, das sind sehr schöne Themen und ich kann mir vorstellen, dass Herr Datta diese Texte noch mal für sich durchgehen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie in der Präsentation der Das-Avatars eine wichtige Rolle spielt. Ich habe ein Lesezeichen hier reingetan und werde das Buch nachher am Ende geben, dass man das Tatwa-Verständnis hat. Nochmal, die 10 Inkarnationen erscheinen also für die gefallenen Seelen, die in den unterschiedlichen Lebensformen sind, um sie durch ihre Gegenwart in diesen Lebensformen zu reinigen. Die 10 Inkarnationen erscheinen aber auch für die Devotees Krishnas, die sich diesen Inkarnationen in einer bestimmten Gemütsstimmung zuwenden. Und sie verehren. Wir hören, dass Vaishnava Acharyas zum Beispiel sehr viel Nishingadev verehren. Kurmadev wird verehrt. Und Matsya, all diese Inkarnationen von den Devotees. Gut. Ich möchte jetzt im weiteren Verlauf der Vorlesung ganz kurz die verschiedenen Das-Avatars lobpreisen. Ich werde jetzt mal verstohlen auf die Uhr schauen. Ich denke, ich werde die Hälfte der Das-Avatars. Naja. Radharaja Prabhu, darf ich dich vielleicht bitten, unseren Pujari zu fragen? Den habe ich ganz kurz hier gesehen, wann er soweit ist. Oder ihn am besten zu holen, dann können wir das an dieser Stelle. Amara Prabhu? Wir wollen so ein bisschen jetzt die Zeiteinteilung berücksichtigen. Ich will jetzt gerade loslegen, die Das-Avatars zu verherrlichen, aber ich will mich einteilen, sodass es nicht so lange wird. Bist du so weit, dass du eine Viertelstunde?
Ja, also eine Viertelstunde.
Deutsche Viertelstunde? 20 Minuten? Ja. Gut. 20 Minuten, gut.
Indische 20 Minuten?
Indische 20 Minuten?
Ich muss noch ein paar Sachen sagen.
Ja, gut. 20, 25. Ja, das ist ja gut. Schon 7 Uhr. Gut. Lasst uns an dieser Stelle bitte, damit wir eine spirituelle Atmosphäre haben, die das Avatars begrüßen, indem wir ihre Mantren sprechen. Ich möchte hier kurz das bitten, Gadata diese Mantren jeweils vorzuziehen mit den Mula Mantras. Und wir sprechen es einmal nach. Ja? Einfach den Mantra Matsyai und wir sagen den nach dir.
Dann spricht ihn zweimal nach.
Oder? Ja, genau. Rein. Dann kommen wir rein. Hier habe ich aufgeschrieben, falls du durcheinander kommst.
Om Shram Narasimhaya Namaha. Om Man Parashuraya Namaha Om Parashuraya Namaha
Om Ram Ramaya Namaha
Om Ram Ramaya Namaha Om Ram Ramaya Namaha
Om Bam Balaramaya Namaha
Om Bam Balaramaya Namaha Om Bam Balaramaya Namaha
Om Klim Krishnaya Namaha
Om Klim Krishnaya Namaha Om Klim Krishnaya Namaha Om Bum Budaya Namaha Om Bum Budaya Namaha
Om Kam Kartine Namaha
Om Kam Kartine Namaha Om Kam Kartine Namaha
Hare Krishna. Das waren also die Das-Avatars, die 10 Inkarnationen, mit ihren bestimmten, man nennt es glaube ich, Mula-Mantras, diesen schönen Bam, Bam, Klimmen, toll. Merkt sofort, es ist eine sehr schöne Atmosphäre, die geschaffen wird. Die erste Inkarnation von den Das-Avatars, die sich zu den Entwicklungsstufen verhält, ist die Inkarnation von Matsya-Avatar, dem Avatar. Matsya-Avatar rettete die Menschen, die Tiere und auch die Devatas zur Zeit, als eine Überschwemmung das Universum bedrohte. Zu diesem Zeitpunkt hat sein Devotis Vayambhuva Manu ein Riesenboot gebaut, in dem er die Rishis und die verschiedenen Geschöpfe unterbrachte und mit ihnen mit dem aufsteigenden Wasser hochgetragen wurde. Eine riesen Arche Svayambhu war. Eine Arche Svayambhu war. Dann ist Matsya erschienen, also dann ist Matsya gekommen, der schon vorher bei Svayambhu war erschienen war, war dem König in einer ganz kleinen Form erschienen, so ein kleines Fischlein, was in einem kleinen Ort aufgehoben wurde und er ging dann, er wuchs dann weiter und weiter, er sagte, gib mir jetzt einen Teich, ich komme nicht mehr aus in dem kleinen Gefäß. Er wurde größer und schließlich bat er darum, du musst mich jetzt ins Meer setzen. Und so wurde dieser gewaltige Fisch ins Meer gesetzt. Und als die Wasser der Vernichtung grollten und tobten, erschien er in der Mitte und nahm sich des Schiffes an, indem er darum bat, dass das Schiff mit einem Seil, einem Vasuki-Seil an seine Hörner befestigt wurde. So schwamm er vor dem Fisch, schwamm dieser goldene Fisch auf dem tosenden Wasser der Vernichtung einher, wobei er das, die Arche Svayambhuva im Schlepptau hatte, wenn man so sagen will, und über den Ozean der Vernichtung zog. Ist das nicht wunderbar? Und als er schwamm, und jetzt wird es intensiv, tönten aus seinem transzendentalen Mund die gesamten vedischen Schriften hervor, die er rezitierte. Und die Rishis hörten das. Srimatsya Devaki Jai. Ihr seht, völlig transzendental, jenseits dieser Welt. Hier können wir zwei Dinge entdecken, die wir immer wieder entdecken werden, wenn wir über die anderen Inkarnationen hören. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna zwei Gründe, weswegen er erscheint. Vinasha Paritranaya Sadunam Vinashaya Chaduskritam Dama Sangstapanataya Sambhavami Yuge Yuge. Er sagt, ich erscheine, um die Devotis zu beschützen, die Sadhus zu beschützen, und die Dämonen zu vernichten und um die religiösen Prinzipien einzusetzen. Hier macht Matsya zwei Dinge. Er beschützt die Devotis und die ganzen Menschen, indem er es ihnen ermöglicht, dieser Sintflut zu entkommen, könnte man sagen. Und er gibt vedisches Wissen, das er rezitiert. Shukadev Goswami beschreibt es so. Der nächste Punkt, die nächste Inkarnation ist Kurma. Also mit nächsten sage ich jetzt nicht eine Zeit nahe, sondern ich spreche von den verschiedenen Entwicklungsstufen. Nicht? Er erscheint als ein amphienhaften, sagen wir mal, gerade Radia, das Wort, als eine amphibienähnliches Wesen, nämlich eine Schildkröte, die sowohl im Wasser als auch am Land sich aufhalten kann. Wir gehen von dem Wasser jetzt aufs Land in der Entwicklungsstufe des Lebewesens. Zwar erscheint er als Kurma. Einst gab es einen gewaltigen universalen Streit zwischen den Devatas und den Asuras. Es ging in diesem Streit einmal wieder um die Oberherrschaft. Und in diesem Streit ging es, wollte man ein Nektar der Unsterblichkeit gemeinsam queren, den man dann verteilen wollte. Die Asuras dachten, wir trinken den alleine, und die Devatas sagten, wir trinken den alleine. Aber sie hatten ein Bündnis geschlossen, ein Pakt, um eben erstmal diesen Nektar gemeinsam zu kriegen, da es für eine Gruppe allein nicht möglich war, das zu bekommen. So, um diesen Nektar, der die Oberherrschaft des, über das Universum dem Trinkenden verleihen würde, zu gewinnen, dieses Amrita-Getränk, Nektar-Getränk, kehrten sie den Ozean der Ursachen mit einem Berg, dem Meru-Berg. Sie brauchten aber einen Drehpunkt dazu. Und als sie anfingen, das zu kirnen mit diesem gewaltigen Berg, Kirn, glaube ich, versteht dieses Wort, da versank der Meru-Berg in dem Ozean und stieß auf den Grund auf und schien den Grund durchzubohren. Zu dem Zeitpunkt erschien dann Kurma und wurde zum Drehpunkt. Kurma ließ den Berg, unterstützte den Berg auf seinem Schildkrötenpanzer. Das heißt, er schlief so halb und ließ sich dabei jucken. Ich weiß nicht, ob ihr
kratzen,
den Juckreiz entfernen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Juckreiz gehabt habt. Das ist besonders gut, wenn man halb schläft und sich dann kratzt. Das ist absolut angenehm. Das ist absolute Freude, sich zu kratzen mit einem Juckreiz, wenn man halb schläft. Das ist, unter zivilisierten Menschen gilt das als eine Freude, eine spendende Aktivität. So, während er das tat, atmete Kurma ein und aus, ein und aus. Dieses Ein- und Ausatmen wurde unter den Lebewesen ihre Neigung, etwas anzunehmen und etwas abzulehnen. Etwas anzunehmen und etwas abzulehnen. Außerdem atmete Kurma dabei, während er das tat, die vedischen Schriften ein und aus. Und hörte das Rezitieren der vedischen Schriften. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wird es denjenigen, die sich mit einer gesunden Skepsis den Vedas nähern, klar, dass diese Dinge nur verstanden werden können auf einer anderen Ebene des Bewusstseins. Das ist so großartig, das ist so universal, das ist so übergreifend, diese Thematik, dass man wirklich nicht, das ist nicht etwas, das ist etwas Göttliches, nicht etwas, was von der Welt beeinflusst ist. Die nächste Form ist die Form von Varaha. Der Erdplanet war einst an dem Boden des Gavodaka-Ozeans, also dieses einen Universums, gebracht worden und ging dort wirklich unter, kann man sagen. Varaha ist dann erschienen und zum Grunde dieses Universums gegangen und hat den Erdplaneten hochgenommen auf seiner transzendentalen Form. Varanas Schnauze, seine transzentalen, Mund, will ich mal sagen. Varaha ist erschienen, stellt euch das mal vor, beim Ausatmen des Weltenschöpfers, Brahmas. Er wuchs dann, wurde größer und größer, machte dann ein transzentales Klang und die Rishis, die Weisen auf dem Planeten, hörten diesen Klang, diesen göttlichen Hunkara, und wurden total begeistert und wussten, jetzt ist das Leid des Universums gelöst, denn der Erdplanet wird wieder in die Mitte gebracht werden, von wo er seiner Position entsprechend wirksam werden kann, nämlich als ein Ort dienen kann, für die Seelen und Köln Gottes bewusst zu werden. Dieser wichtige Bahnhof in der Evolution des Menschen, von der Erdplanet ist wie ein Bahnhof, von dem es weitergeht in die höheren Regionen, war nämlich heruntergebracht worden. Und so konnte das der Zweck des Universums, der zu einer allmählichen Erhebung und letztendlichen Erleuchtung des Lebewesens da ist, nicht fungieren. Versteht ihr? Wenn es keinen Dresdner Bahnhof gibt, kann keiner nach Frankfurt fahren. Wenn der vernichtet werden würde. Wenn der Erdplanet aus seiner Bahn kommt, kann keiner die höheren Planeten erreichen. Weil hier und letztendlich die spirituelle Welt war auf der Erde der günstigste Ort für spirituelle Praxis ist. Ja? Keiner, oder sagen wir, es ist sehr, sehr schwierig. Als nächstes erschien Lord für die nächste Inkarnation ist Nrisimhadev. Genau wie Nrisimhadev, über Nrisimhadev haben wir sehr, sehr viel gehört. Nrisimhadev hat Hiranyakashipu beseitigt und sein Devoti Prahlad ermächtigt und geholfen. Und die letzte Inkarnation, über die ich heute sprechen möchte, heißt Vamanadev. Vamanadev ist die Zwergeninkarnation, mit der wir angefangen hatten. Vamanadev ist erschienen als transzendentaler Bettler. Der Herr selber sah, dass das Universum mal wieder von dämonischen Kräften regiert wurde und beschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Er schien auf die Bitte von Aditi und Kashyapa. Und als er erschien, es ist wunderschön gemalt, das Bild, kamen alle Devatas und wussten, das ist jetzt die höchste Persönlichkeit Gottes, die gekommen ist, um uns zu nützen und uns zu helfen. Die Devatas, so müsst ihr nämlich wissen, waren vertrieben worden von den höheren Regionen des Universums, von ihren Wohnstätten, mussten jetzt in unmöglichen Umständen, zum Teil unsichtbar für alle anderen, leben. Es war ein unerträglicher Zustand im Universum ausgebrochen, denn die machtvollen Regenten konnten ihre Aufgabe nur sehr schwer ausüben. Und zu diesem Zeitpunkt kam der Herr mit einer genialen Idee. Er wollte denjenigen, die den Reichtum der Devatas gestohlen hatten, dazu bewegen, den gestohlenen Reichtum zurückzubringen. Er wollte als Bettler erscheinen. Vamanadev wurde ausgestattet mit einem Gürtel, mit Brahmachari-Kleidung, mit einem Schirm von den verschiedenen Devatas, und dann ging er los. Er wollte hin zu Amaravati, das war der usurpierten Stadt der Halbgötter. Amaravati ist auf Indraloka die Hauptstadt von Indra, und da hatte sich Bali, der König der Dämonen, niedergelassen, nachdem er Indra in einem fürchterlichen Gefecht mit seinen himmlischen Heerscharen vertrieben hatte. So, Vamanadev kam hin, und auf dem Weg kam er zu einem Fluss. Am Ufer dieses Flusses gab es einen Brahmana, der seit seinem Leben nur einen Wunsch hatte, Vamana zu sehen. Hatte immer gechantet, Om Vam Vamadevaya Namaha, Om Vam Vamadevaya Namaha, Und manchmal liefen Tränen der Ekstase aus seinen Augen. Manchmal tanzte er mit wehendem Gewand und chantete Om Vam Vamadevaya Namaha. Plötzlich sieht er einen kleinen Brahmana, der durch den Fluss anfängt zu waden. So, das erste Viertel wartet er ohne Probleme, aber dann wird der Fluss tief und der kleine Schirm geht weit und weiter unter, der Kopf ist so. Schließlich dreht sich der Kleine um, der ein Zwerg ist, und ruft rüber zu dem Brahmana: Ich komme nicht alleine rüber, ich bin zu kurz geraten. Kannst du kommen und mich rübertragen? So, der Brahmana sagte so: Ja, ist ja sehr, sehr erbaulich, diese Persönlichkeit. Geht rein in das Wasser und nimmt diese kleine Persönlichkeit unten unter den Fuß und trägt sie so hoch. So, wie man sagt, wie sagt man? Eine
Räuberleine.
Ja. Komm rauf und er hebt ihn dann so hoch. Und der Kleine hat an einer Hand seinen Schirm und mit der anderen fest, ganz fest dem Brahmana an den Kopf, um nicht runterzufallen. Und so gehen sie rüber. Plötzlich fühlt der Brahmana eine ihm bis dahin noch nicht bekannte Ekstase, die in seinem Herzen Überhand nimmt. Und während er die er trägt ja die Füße, und er merkt, an den Fußunterflächen sind ja Fußabdrücke. Und er reibt so ein bisschen, da ist ja der Blitz, da ist ja der Schirm, da ist ja der Fisch, da ist ja der Reka, die Linie, das Seil, mit dem der Herr seine Devotis aus dem Sangsala-Kreislauf heraus rettet. Und er ist in völliger Ekstase und sagt: Mein Herr, mein Herr! Was sagst du da? Deine Lüfte sind durcheinander geraten, dein Vata. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Brahmana, mach mich jetzt nicht so fertig. Mein Herr, du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, Vamana Dev, die ich verehre. Ach, sagt er, stimmt nicht. Bitte mach jetzt nicht solche Sachen. Ich lass mich einfach über den Fluss tragen. Ich will auf die andere Seite gehen und den König der Dämonen möchte ich bitten um eine Gabe. Ich gebe dir die Hälfte von dem, was ich kriege. Mach bitte keine Schwierigkeiten. Trag mich hier rüber. Nein, sagt der Brahmana, ich werde dich nicht rüber tragen. Wenn du dich nicht offenbarst und mir deinen Segen geben. Ja, was soll Vamana Dev tun? Er spielt das Lila, soll er sich jetzt absetzen lassen und die Reise unterbrechen? Dann ist es zu tief im Fluss auf dieser Lila-Ebene. Also sagt er und offenbart sich dem Brahmana in seiner Form. Und der Brahmana schafft es denn gerade noch, ihn rüberzusetzen. Und ist so begeistert durch die Berührung mit Vamana Dev, dass er gleich ins Königreich Gottes zurückgeht. Hare Krishna. Super, ne? So kam es, dass Vamana Dev nicht die Hälfte des Universums geben konnte. Aber er war schon weitergegangen. Das hätte er es getan. Dann erscheint Vamana Dev nach diesem Lila, nachdem er sich absetzen ließ, in der Opferarena von Bali Maharaj. Es wird beschrieben, er sah aus wie die aufgehende Sonne. Und der Bali Maharaj ist sehr begeistert von ihm und sagt: Was möchtest du haben, Kleiner? Ja, sagte Vamana Dev, nicht viel. 3 Schritte Land reicht aus. König. Wenn man zum König geht, fragt man nicht um eine Handvoll von Asche. dann fragt man um richtig ordentlich was. Ne? Nicht 3 Schritte lang. Aber der Ramanadev antwortet daraufhin: Wenn man nicht mit 3 Schritten Land zufrieden ist, ist man nicht mit 10 Schritten Land zufrieden. Jemand, der Gier im Herzen hat, mag heute diesen Planeten besitzen, morgen will er einen nächsten Planeten haben und dann das Universum. Gier ist die die Wurzel allen Übels. Es ist eine Krankheit im Herzen. Sie kann durch nichts zufriedengestellt werden. Ein guter Punkt, ne? Deswegen will ich nur 3 Schritte Land haben. Shukracharya, das ist ein Acharya, der die Dämonen berät, sagt daraufhin zu Vamanadev, also zu Vali: Er redet zwar sehr damische Worte, aber er ist der größte Betrüger. Er ist Vishnu. Er ist gekommen, um dir alles wegzunehmen. Gib ihm nichts. Oh, sagt Pali, zu spät. Ich habe ihm bereits ein Versprechen gegeben. Ich muss ihm jetzt geben. Und er nimmt den Topf. Da gibt es einen Topf, den wir hier auch irgendwo sehen könnten, mit so einer Öffnung. Vielleicht hier gerade nicht. Ja. So ein Topf, wo man so mit so einem Hahn.
So hier
rum. So ein Kumba. Ja, er nimmt diesen Kumba, also so eine Art von Kumba, und will jetzt, ich will das mal nicht so gießen, weil das hier, das ist heiliges Wasser, und gießt jetzt dem Vamanadev das auf die Hand, das Wasser, und sagt: Jetzt gebe ich dir dieses deine 3 Schritte Land. Wenn ihr etwas verschenken wollt, etwas Wichtiges, sollte man der beschenkt wird, Wasser auf die Hand geben und dann das Versprechen sprechen. Dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Und er sagt, in diesem Augenblick ist Shukracharya, weiß, dass das Bali ist. Weiß, dass das Vishnu ist und dass er seinem Schüler alles wegnimmt und dann hat er auch nichts mehr. Das ist der Arm. Er erscheint also hier in diesem Löchlein durch seine mystischen Kräfte und versperrt den Ausgang, dass da nichts rauskommt. Ramanadev weiß jedoch, was das ist, nimmt ein Kusha-Gras, sticht in das kleine Löchlein rein, worauf Shukracharya Augenschmerzen bekommt, denn es geht in seine Augen und er muss raus. Es tut zu weh. Wer in den Augen gereizt ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dann das ist einfach zu viel, ne? Vor allen Dingen, wenn man da drin steckt, ne? Ja. So, Shukracharya muss also raus und als Folge davon fließt das Wasser und das Versprechen wird tatsächlich gegeben. Zurück, weil es ein heiliges Gerät ist, das muss vielleicht da stehen. So, das ist, dann sagt Bali Maharaj: Gut. Dann sagt Vamanadev: Gut, schreitet einmal aus und bedeckt diesen ganzen Planeten. Mein. Dann wächst er unglaublich an, nimmt seinen zweiten Schritt, so fingen wir hier an, und schreitet durchs ganze Universum und ruft von oben runter: Mein. Dann kommt sein Zeh durch die Schalen, die das Universum bedecken, und die Ganga fließt hindurch. Das Wasser aus dem Ozean der Ursachen. Und dann sagt Vamanadev: Und wo soll ich den dritten Schritt hinsetzen? Du hast mir 3 Schritte versprochen, nicht 2. Aber mit 2 habe ich bereits alles genommen. Wo soll ich den dritten hin tun? Du bist ein ganz Schlimmer, der sein Versprechen nicht einhält. Und er ruft du hast ja nichts mehr. Er ruft daraufhin Vasuki, die eine überdimensionale Schlange ist, und die tut sich um den Bali Maharaj wickeln, sodass er fast nicht mehr atmen kann. So stark. Wo soll ich den dritten Schritt hin tun? Du hast alles verloren, aber du hast mir einen dritten du hast deinen Guru verloren. Du hast ihn aufgegeben. Du hast dein ganzes Land verloren. Du hast deine Ehre verloren, weil du dein Versprechen nicht einhalten konntest. Du hast deine Freiheit verloren. Wenn die Ehre nicht mehr hatte, hat man wenigstens noch die Freiheit als letztes. Nicht mal das hatte er. Du hast gar nichts mehr. Wo soll ich meinen dritten Schritt hin tun? Bali Maharaj jauchzt vor Glückseligkeit. Der Herr ist erschienen, um ihm seine Täuschung zu nehmen. Und er sagt, mein Herr, es gibt einen Ort, den ich noch habe, den du bisher noch nicht hast. Ich selber, mein Herz, das gebe ich dir. Schreite mit deinem dritten Schritt auf meinen Kopf. Das ist, und nimm mich an. Dies ist mein Zeichen, dass ich mich dir völlig unter hingebe. Großartig. Ne? Das heißt, wenn Krishna ein Devotee besonders liebt, dann nimmt er ihm alles weg. Hare Krishna. Der Devotee gibt sich dann vorbehaltlos und unverbrüchlich dem Herrn hin. Ja, das zeigt die Größe von Bali Maharaj. Vamanadev. Ja, das waren also 1, 2, 3, 4, 5 Inkarnationen. Hier möchte ich jetzt beenden. Om Vam Vamadevaya Namaha.
Om Vam Vamadevaya Namaha.
Heute wollen wir eine Zeremonie machen, wie gesagt, unser Amara wird uns da drin führen, und Krishna in unser Herz einzuladen. Jetzt sind die Inkarnationen des Herrn noch unaktiv, sie werden also diese Vedis sind noch unaktiv, sie werden gerade geläutert, indem sie in dem läuternden Wasserelement sind, und dann werden sie noch in der Nacht durch ein anderes Bad geläutert, nicht ein Wasserbad, ein Reisbad, wo sie im Reis stehen werden oder liegen werden für eine Nacht. Sie rasten im Reis. Und dann morgen werden wir ihn, wird ihn das Leben einziehen, das transzendentale Leben, und sie werden das erste Mal mit ihren Augen in die Veda-Akademie hineinschauen und werden nur glückverheißende Artikel präsentiert bekommen. Das Bhagavatam Karatal. Wenn es hier eine Jungfrau gibt, eine Jungfrau. Und ein Kalb, haben wir ein Kalb organisiert? Oder ist es vielleicht schwierig? Also glücksverheißende Artikel. Und Gold. Und ich weiß nicht, ob Gold Tulasi. Radakundwasser haben wir ja auch. Kannst du organisieren? Die Dedis können wir ja sehen. Das ist ja auch sehr gut verheißen. Alles möglich sollen sie sehen. Und dann bitten wir sie, schaut bitte auch auf uns und segnet uns. Wir sind zwar nicht so glücksverheißend, aber wir brauchen die Mercy. Es gibt zwei Stavas, die sehr wichtig sind für die Vaishnavas. Radha Kripa Kataksha Stava und auch Krishna Kripa Kataksha Stava. Das sind der Vers, sind die Gebete, wo man darum bittet, dass der Herr, also Srimati Radharani und Krishna, den Devoti mit ihrem transzendentalen Blick anschauen und segnen. Krishna, schaue in meine Richtung. Bin zwar nicht so besonders glücksverheißen, aber dass der Blick in mein Herz geht und mich rein. So eine Zeremonie ist also immer wieder ein Bitten des Herrn in unser Leben. Damit sind wir an ein nicht ganz natürliches Ende gekommen, weil wir haben noch 5 Das-Avatars vor uns, aber die werden wir morgen glorifizieren. Und dann werde ich noch andere Avatars von Krishna beschreiben. Denn in dem Buch von Bhaktivinoda Thakur heißt es, dass Gelehrte sagen, es sind manchmal 10, manchmal sagen sie 26. Es gibt noch andere Listen, die im Bhagavatam zu finden sind. Die Inkarnationen des Herrn sind niemals begrenzt, denn der Herr ist nicht begrenzt. So Yakya, Kapila, Dattatreya, Nara Narayan, Rishini, Prishnigaba, Pritu, Rishava, Hayagriva, Gajendra, Hamsa Avatar, Manu, Danvantari, Vyasadev. Hare Krishna. So viel wie Wellen auf einem Fluss, wird im Bhagavad haben gesagt. Unbegrenzt viel. Gut, ich würde sagen, dass wir hier dann enden. Ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen Hare Krishna singen jetzt, um uns in die richtige Zeremonie zu machen. Wir sind fertig und singen ein bisschen Hare Krishna. Vielleicht bist du dann da. Du kannst uns jederzeit in unter...
Ich bräuchte einen Damen, dass ich den
Die Persönlichkeit Gottes ist der höchste Meister alles Glückbringenden. Denn die Ergebnisse aller Handlungen, die das Lebewesen entweder im materiellen oder im spirituellen Dasein ausführt, gewährt der Herr. Also sowohl die Ergebnisse auf materielle wie auch auf spirituelle Handlungen werden vom Herrn ausgeteilt. Er ist daher der höchste Wohltäter. Jedes individuelle Lebewesen ist ungeboren, deshalb existiert das Lebewesen auch nach der Vernichtung des aus materiellen Elementen bestehenden Körpers, genau wie die Luft im Körper. Wenn man seinen letzten Atemzug tut, ist die Luft weiterhin existent. Geht in die Gesamtheit der Luft ein, so ist auch die spirituelle Seele weiterhin auch über den Leibestod hinweg existent. Erläuterung. Das Lebewesen ist ungeboren und ewig. Wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, vergeht das Lebewesen nicht einmal, nachdem der aus materiellen Elementen bestehende Körper vernichtet ist. Solange sich das Lebewesen im materiellen Dasein aufhält, werden ihm seine Handlungen im nächsten Leben oder sogar schon im gegenwärtigen Leben vergolten. In ähnlicher Weise werden ihm auch in seinem spirituellen Leben Handlungen vom Herrn durch die 5 Arten der Befreiung vergolten. Selbst der Unpersönlichkeitsphilosoph kann nicht das ersehnte Einswerden mit der Existenz des Höchsten erreichen, ohne die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen. Es wird in der Bhagavad Gita 4.11 bestätigt, dass der Herr dem Lebewesen je nach dessen Wünschen im gegenwärtigen Leben Ergebnisse gewährt. Dem Lebewesen wird die Freiheit gegeben, ihre Wahl zu treffen, und der Herr belohnt sie dementsprechend. Jeder hat daher die Pflicht, nur die Persönlichkeit Gottes hingegeben zu verehren, um sein gewünschtes Ziel zu erreichen. Versteht ihr die Logik? Weil es ja Krishna ist, der alle Ergebnisse gibt und nicht wir. Deswegen, sowohl im materiellen wie auch im spirituellen Leben, sollte man nur Krishna verehren. Die Gottgeweihten jedoch haben naturgemäß die Neigung, Gefährten des Herrn zu werden. Unsere Neigung, Gefährten des Herrn zu werden. Ohne mit dem spirituellen Dasein zu verschmelzen, wie es die Unpersönlichkeitsphilosophen anstreben. Die Gottgeweihten folgen daher ihrer wesensgemäßen Eingebung und erreichen das gewünschte Ziel, indem sie Diener, Freunde, Väter, Mütter oder ehrliche Geliebte des Herrn werden. Zum hingebungsvollen Dienst des Herrn gehören 9 transzendentale Methoden, wie Hören und Chanten. Und indem die Gottgeweihten solche leichte und natürliche hingebungsvolle Dienste verrichten, erreichen sie die Ergebnisse höchster Vollkommenheit, die weit über dem Einswerden mit der Existenz des Brahman steht. Dem Gottgeweihten wird daher niemals geraten, über die Natur des Höchsten zu spekulieren oder künstlich über die Lehre zu meditieren. Man sollte jedoch nicht fälschlich annehmen, nach der Vernichtung des gegenwärtigen Körpers gäbe es keinen Körper mehr, mit dem man mit dem Herrn von Angesicht zusammen sein könne. Das Lebewesen ist ungeboren. Es ist wahr, dass sich der materielle Körper nur durch den Wunsch des Lebewesens entwickelt. Die Evolution des materiellen Körpers ist auf solche Wünsche des Lebewesens zurückzuführen. Den Wünschen des Lebewesens gemäß entwickelt sich der materielle Körper. Durch die spirituelle Seele tritt also der materielle Körper, der durch die Lebenskraft erzeugt wird, ins Dasein. Da das Lebewesen ewig ist, existiert es wie die Luft im Körper. Luft befindet sich ja innerhalb und außerhalb des Körpers. Wenn daher die äußere Umhüllung der materiellen Körper stirbt, bleibt der lebendige Funke wie die Luft im Körper weiter bestehen. Und weil der Herr der höchste Wohltäter ist, wird dem Lebewesen auf seine Weisung hin zugleich der notwendige spirituelle Körper gewährt, der seiner Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht, nämlich Sarupya, gleiche körperliche Merkmale, Salokya, auf dem gleichen Planeten mit dem Herrn zu sein, Shashti, gleiche Föhlen wie der Herr zu besitzen, oder Samipya, als Gefährte mit dem Herrn zusammenzuleben. Der Herr ist so gütig, dass selbst ein Geweihter, der den vollständigen Lehrgang des hingebungsvollen Dienstes nicht unverfälscht und unverunreinigt durch materielle Gemeinschaft beenden kann, im nächsten Leben eine weitere Möglichkeit bekommt, indem ihm eine Geburt in der Familie eines Gottgeweihten oder eines reichen Mannes gewährt wird, damit er ohne in den Kampf ums materielle Dasein verwickelt zu werden, die verbleibende Läuterung seines Daseins beenden und sogleich nach Verlassen des gegenwärtigen Körpers zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen kann. Oh, das war ein Satz, so lang wie ein Absatz. Um ihn euch nochmal so ins Verständnis zu rufen. Selbst wenn man den vollkommenen Lehrgang des hingebungsvollen Dienstes nicht in einem Leben beendet, wenn wir also nicht erfolgreich da sind, Prema Bhakti zu erreichen in diesem Leben, gibt uns der Herr die Möglichkeit, Geburt zu nehmen in einer Familie von Devotees oder im Haushalt eines reichen, einer reichen Familie, sodass wir nicht so strugglen müssen, um so materielle Daten. Viele Leute müssen ja unglaublich strugglen. Uns geht das so gut im Vergleich dazu. Also wirklich. Unheimlich gut. Wir sind so auf der Sonnenseite. Also wenn man sich das mal vergleicht. Keine großen körperlichen Schwierigkeiten. Nur kleine private Neurosen. Jeder hat in Kali Yuga. Und sonst geht es eigentlich. Man kriegt immer genug Fassaden. Nähere Auskünfte in diesem Zusammenhang, oh ja, wo sind die? Nähere Auskünfte in diesem Zusammenhang findet man im Bhagavad Sandarbha von Srila Jiva Goswami Prabhupada. Wenn der Gottgeweihte einmal das spirituelle Dasein erreicht hat, bleibt er dort für immer, wie bereits im vorangegangenen Vers besprochen wurde. Toll. in diesem Namam Vishnu Padaya
Krishna Prishaya Bhutale Srimadya Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gaurani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasya Jati Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Diese Vorlesung ist der zweite Teil von der Vorlesung, die wir gestern Abend gehört haben. Es geht um die 10 Avatars Krishna. Gestern hörten wir bei Sri Vamanadev auf und heute machen wir bei Sri Parushuram weiter. Parushuram hatte ein Lila ausgeübt, was eine unglaubliche Guru Bhakti erzeigt. Parushuram hatte eine Mutter namens Renuka. Renuka ging eines Tages zum Wasserschöpfen an einen Fluss herunter und während sie am Fluss war, sah sie den wunderschönen alabasterähnlichen Körper eines Gandharvas, der dort sein Bad nahm. Und obwohl Renuka verheiratet war, ergaben sich plötzlich, so geht das Lila, starke, lustvolle Gefühle mit dem Gandharva, den Austausch der Körperflüssigkeiten zu praktizieren. Und er kam zurück nach Hause und Jamadagni, ihr Ehemann, sah das. Er sah, dass das Bewusstsein seiner Frau durch einen Eingriff von materiellen Wünschen sehr stark verfälscht war. Und in diesem Augenblick bat er Parushuram um etwas, was er bat, seine Mutter zu strafen. Nachdem Parushuram seine Mutter gestraft hatte, bat Yamadagni oder hat Yamadagni seine Frau wieder voll und ganz akzeptiert. Yamadagni war natürlich voller Güte zu seiner Frau und Renuka wusste das. Und trotzdem, was auffällt, Parushuram folgte den Anweisungen seines Patiguru, seines natürlichen Gurus, seines Vaters, und diese Weise wurde das Problem, nämlich die materiellen Gelüste, aus dem Leben getrieben. Parushuram ist aber mehr bekannt dafür, dass er die Streitkräfte der gotteslästerlichen Kshatriyas der damaligen Zeit entwurzelte mit seiner Streitenaxt. Er hat also alleine gegen ein gewaltiges Heer gekämpft, Hare Krishna, mit einer scharfen Streitaxt. Wie wir gestern bei Bhaktivinoda Thakur gehört haben, wenn Menschen unzivilisiert sind, dann begegnen sie mit Gott in Form des Strafenden, des Parushuram. Das ist ein Aspekt des höchsten Herrn. Ich glaube, wir haben gestern darüber gesprochen, wie anthropologisch, also volkskundlerisch, wie unsere Hochzivilisation im Altertum, besonders fallen die Ägypter ein, die Sumerer und so weiter, außer den Volksstammen gekommen sind, die von Parushuram vertrieben wurden seinerzeit. Als nächste Inkarnation möchte ich Ramachandra beschreiben. Ramachandras Leben ist für die zivilisierten Menschen von großer Wichtigkeit. Denn laut Ramachandra hat die Prinzipien der Herrschaft selber gelebt. Viele, viele Menschen, die noch nicht die Erscheinungsweisen der Natur überwunden haben, haben Schwierigkeiten mit den transzendentalen Spielen Krishnas, weil sie sich vorstellen, im Grunde genommen, dass Gott einer von ihnen ist, ein Mensch selber. Und wenn sie sehen, dass Krishna sich mit den unverheirateten Mädchen von dem Dorf Vrindavan zum Rasa-Lila-Tanz trifft, dann können sie das eigentlich nicht verstehen. Das Krishna-Lila ist höchst, höchst schwierig zu verstehen und man muss es unbedingt hören aus der vorsichtigen Quelle eines reinen Devotees. Man sieht immer wieder, dass westliche Devotees sehr schnell zum Krishna-Lila und zu den tiefsten Geheimnissen des Krishna-Lilas vordringen wollen, ohne nicht mal, sie können nicht mal ein gewöhnliches Eheleben einhalten mit den Prinzipien des Gleichen. Das ist eigentlich eine große Schwierigkeit. Aber Ramachandra ist eine Inkarnation Krishnas, die leichter zu verstehen ist, weil er sich ganz genau nach den Prinzipien hält und sie etabliert. Er hat eine einzige Frau geheiratet, Mutter Sita. Es wird beschrieben, ich habe neulich gehört, dass als, also ich will mal ganz kurz, ich gehe ganz kurz durch Lila, Ramachandra wurde in den Wald geschickt von seinem Vater, Maharaj Dasharat, und zwar am Tag, als er gekrönt wurde. Als Ramachandra zum Kaiser gekrönt wurde, musste durch eine Verschwörung bewegt. Ramachandra wurde das Opfer einer Verschwörung von einer der Frauen seines Vaters und wurde dann am Tag, als er den Thron bestieg, beordert, in den Wald zu gehen und in die Verwandlung zu kommen. Heavy. Verwandlung. Neulich gehört, wie Napoleon auf die Insel St. Helen verbannt wurde. Heavy. Da wird man alle Rechte entkleidet, hätte ich fast gesagt. Und er musste das Leben eines Waldeinsiedlers praktizieren. Einmal, es war im Wald, kam saß die Mutter Sita, die ihm folgte, und Ramachandra im Wald, als plötzlich ein unglaublicher Regenfluss losging. Es regnete und regnete und regnete. Und Sita Devi war so voller Angst, dass sie sich angsterfüllt an Ramachandra schmiegte. Da lächelte Rama und sagte, du brauchst doch keine Angst zu haben. Das Wetter und auch die Blitze unterstehen meiner Kontrolle. Nur nach diesem unglaublichen Monsun-Niederschlag wuchsen am nächsten Morgen grüne Gräser woraufhin die Kühe von den Rishis in den Wald hineingingen und grasten. Mutter Sita und Ramachandra schauten sich diese liebliche Szene an, als plötzlich Ramachandra ganz laut anfing zu lachen. Warum lachst du so laut? Lachte Mutter Sita. Ach, sagte Rama, ich erinnere mich an Vrindavan, wo ich ein wunderschönes Spiel ausgeübt habe, als Kuhhirtenjunge. Oh, sagte Sita. Was waren das für Spiele? Ach, sagte Ramachandra, bei diesem Spiel bist du auch mit mir zusammen. Aber wir gehen zusammen durch den Wald, wie wir es jetzt tun, und voller Freude, nicht voller Leid. Und wir singen und ich spiele auf meiner Flöte und wir tanzen. Nektar. Oh, sagte Sita, diese Form würde ich so gerne sehen. Hast du schon vergessen, sagte Ramachandra. Ja, ich habe diese Spiele vergessen. Ich würde so gerne diese Form sehen. Oh, sagte Ramachandra. Dann gehe ich in den Wald und ich zeige dir diese Spiele. So jeden Tag ging Ramachandra alleine in den Wald und kam abends spät zurück. Mutter Sita fragte ihn, was er tat, aber er lachte. Ich weiß nicht, ob ihr es manchmal kennt, in zivilisierten Ehen tut der Ehemann manchmal etwas, was die Ehefrau nicht wissen darf. Bitte, das ist ein Geheimnis. Geheimnisse sind wichtig im Leben. Irgendwann konnte Sita aber ihre Neugierde nicht mehr verbergen. Was tat Ramachandra jeden Tag in den Wald? Was tat er da im Verborgenen? Und so folgte er wie Ramachandra. Und so kam sie ein, nachdem sie Ramachandra durch den Wald in sicherer Entfernung gefolgt war, zu einem Ort, wo sie ihren Mann sah. Wie er auf einem schwarzen Marmorblock mit seinem Pfeil arbeitete, wie ein Steinbeck. Die Tiere kamen von hinten näher und als sie die Form sah, die dort in den schwarzen Marmor eingemeißelt worden war, wurde sie von großer Ekstase überwältigt und lief hin zu dieser Form und fasste sie an den Füßen an und sagte, Jai, Sishama Shundra Kili Jai, der wunderschöne Schwarze, heißt Sishama Shundra. Im schwarzen Marmor hatte Lord Ramachandra seine Form, die ursprüngliche Form Gottes, nämlich Krishna, eingraviert. Es war eine Reliefarbeit. Als Mutter Sita schaute diese Form an und war vor Liebe überwältigt und sagte, wie hast du das gemacht? Wie genau kannst du mir es zeigen? Ramachandra sagte, ich habe den Pfeil genommen, du wolltest ja meine Form sehen, als Kuhhirtenjunge. Und fing er an, am Fuß zu arbeiten. Aber im Augenblick, als er auf den Fuß mit dem Pfeil kam, kam Blut da heraus. Warum kam nicht vorher etwas heraus? Ganz einfach. Weil Mutter Sita, indem sie mit ihren transzendentalen Händen diese Form berührt hatte, die Pran-Pratishtha-Zeremonie gemacht hatte, die lebensgebende Zeremonie. So muss man das wissen. Genauso wie heute hier ebenfalls eine lebensspendende Zeremonie gemacht worden war. Und die Augen der Deity geöffnet wurden, hatte Mutter Sita durch ihre Berührung ebenfalls die lebensgebende Pran-Pratishtha-Zeremonie gemacht. Deswegen konnte da jetzt nicht mehr dran gearbeitet werden. Dieser Deity ist absolut nektarhaft im Ramchandra gemacht hat. Man kann ihn heute noch sehen. Er heißt Gopinath. Steht so, spielt eine Flöte. Und dann sind es ist alles Mögliche da. Lord Ramachandra hat ein richtiges Kunstwerk gemacht. Und zwar sieht man dort Chanura und Mushtika und Kansa. Dann sieht man die ganze Vrindavan ziehen mit allen, mit Kuhhirten, Jungen und Gopis und vielen Kühen. Diesen Deity müsst ihr unbedingt einmal sehen. Er steht in Rimuna. Und ist bekannt als der Chira Chura Gopinath. Wie bitte? Wollte ich ihn einmal besuchen? Wir waren letztes Jahr da. Dieser Deity ist dafür bekannt, dass er für seinen Devoti Madhavendra Puri einen Topf mit süßen Amrita Keli, eine eingedickte Milch gestohlen hat. Und jeder, der dorthin kommt, kann massenweise Amrita Keli Milch trinken. Es ist aber vorsichtig, es ist so süß und schmackhaft, dass man danach torkend durch die Gegend geht. Es ist also nichts Schwieriges drin, aber es ist einfach torkend aus spiritueller Lebendigkeit. Man kann auch diese Zubereitung nur in dort finden, im Rita Keli. So Ramachandra, wie gesagt, sein Lila ist er sehr intensiv. Er hat an diesem Tag Mutasita einen Ausblick auf das Krishna-Lila gegeben, aber in seinem Ramachandra-Lila ist es ein sehr dramatisches Lila. Sita wurde nämlich später von dem zehnköpfigen Ravana entführt. Ramachandra kam dann zum Ozean, also hörte, wo Sita in Verbannung war, nämlich auf einer Insel in den Weiten des Ozeans drin. Und Ramachandra ging dann zum Ozean hin, und das heißt, im Bhagavatam, dass er von dem Ozean forderte, ihm einen Weg zu machen, einen Weg freizugeben. Der Ozean wollte aber nicht folgen und erschien nicht. Da schaute Lord Ramachandra mit rotglühendem Blick in das Wasser des Ozeans, das daraufhin verdunstete, worauf alle Wasserlebewesen vor Elend schrien und zeterten. So kam dann der Ozean, musste folgen, und schließlich sagte er, bitte baue eine Brücke über mich, eine Brücke, die schwimmen wird. Und so gab Ramachandra eine Brücke über den Indischen Ozean. Noch heute könnt ihr die Steine finden, die reingeworfen wurden und schwebten im Wasser. Es gibt in Dwarka einen Brückenstein, den nimmt man ins Wasser rein, wenn man ins Wasser rein tut, und er schwimmt dann. Hare Krishna. Welcome. The wife of Nada Krishna. Welcome. And another magic. The whole check yasa has come. I'm giving this lecture in the sweet German language. Petra kann übersetzen. Gut. Ramachandra ging dann also auf die andere Seite des Ozeans, auf die Insel, wo Sita gefangen gehalten wurde, und machte eine gewaltige Schlacht gegen Ravana. Ravana war so stark, dass eins in einem in einer Schlacht Indra gegen ihn antrat mit seinem Elefanten Airavata, einem wirklich überdimensionalen Elefanten. Und dieser Elefant, als er Ravana angriff und ihn mit seinem Rüssel auf die Brust hieb, da zersprang ihm der Rüssel. Ravana war so stolz auf seine Stärke. Er hatte sogar einmal versucht, den Kailashberg hochzuheben. Also ein richtiger Demon. Aber er lachte also auf dem Schlachtfeld, Hohnlachen. Als er dann aber das Wirren von Ramachandras Bogensehne nur hörte, wirr, 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 kriegte er es mit der Angst zu tun und schaute fahl in die Gegend. Dann hat ihn Lord Ramachandra mit seinem Pfeil in die getroffen und ihn getötet. Hare Krishna. Ramachandra hat den Mutter Sita zurückgenommen und ist gemeinsam in dem Flugzeug von Ravana, im Flugzeug Kuveras, nach Ayodhya zurückgeflogen und hat dort dann seine Regentenschaft angenommen. Nächste Inkarnation nach Lord Ramachandra ist Krishna. Krishna wird von Shukadev Goswami beschrieben als ganz besonders. Was Shukadev Goswami über Krishna sagt, sagt er über keine andere Inkarnation. Nämlich, dass Krishna so wunderschön ist. Krishnas Schönheit ist so groß, dass sich selbst Krishna zu seiner Schönheit angezogen fühlt. Wir können uns nicht Gottes Schönheit vorstellen. Es ist so wunderschön. Krishna hat aber auch besondere Lilas ausgeübt. Als er noch ein ganz kleines Kind war und auf dem Schoß seiner Mutter lag, hatte eine gewaltige Hexe, die 16 Kilometer groß war. 16 Kilometer. Das ist weiter als von hier nach Schönach. Schöner sind 3,5 Kilometer breit. Ne? Wir sind auf dem Radfahrerweg von Schöner nach hier gefahren. Mit dem Auto. Da war nur so ganz klein. Das heißt, dass Krishna transzendental ist und über transzendentale Kräfte verfügt. Auch hat er in seiner Jugend die beiden Arjuna-Bäume gefällt, die bis in die Wolken hineinragten, so hoch waren. Oder einfach ein